Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Jens Meissner. Ich werde euch heute eine Einführung in NFT-Biz geben, erklären, was das überhaupt ist, was es besser macht als sein Vorgänger, dann erzählen, wie es funktioniert, wie wir es benutzen können und dann, das wird den Großteil der Zeit einnehmen, anhand von drei Beispielen erklären, wie man ein entsprechendes Regelwerk aufbauen kann. Für drei Beispiele, einmal für die Absicherung eines Webservers, dann einen Netzwerkrouter und dann noch das Blockieren von IP-Adressen. NFTables ist der Paketfilter von Linux, der aktuelle Paketfilter von Linux. Darüber hinaus kann man damit Dinge umsetzen wie NAT. Kann man da mit Dinge tun wie NAT, die Flusskontrolle steuern. Man kann es dafür nutzen, Netzwerktraffic zu locken, der auftritt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Paket verwerfe, kann ich das auch noch aufzeichnen und ich kann auch Pakete zählen. NFTables ist der Nachfolger von dem allgemein bekannten IP-Tables und gleichzeitig der Nachfolger von einer Reihe weiterer Tools wie IP6-Tables, ARP-Tables und EB-Tables. Und es besteht aus zwei Komponenten, einmal einem Kommandozeilenwerkzeug mit dem Namen NFT und einem Kernelmodul NF-Tables. Und das NF-Tables, das ist der Nachfolger von dem Kernelmodul X-Tables, was von den alten Tools, also IP-Tables und so weiter, verwendet wurde. Warum möchte man jetzt NF-Tables verwenden anstelle von IP-Tables? Es hat eine einfachere Syntax und ein einheitliches Interface für alle der vier genannten vorherigen Tools. Ein ganz großer Vorteil ist, ich kann gemeinsame Regeln für IPv4 und IPv6 erstellen. Wenn ich das mit den alten Tools machen möchte, muss ich einmal das Ganze mit IP-Tables aufrufen, dann im Anschluss nochmal mit IPv6-Tables. Also wenn ich zum Beispiel den Webserver auf Port 80 oder Port 443 freigeben möchte, muss ich das vorher einmal mit IP-Tables, einmal mit IP6-Tables machen. Das kann ich jetzt bei NFTables mit einem Aufruf erledigen. Ich habe atomare Änderungen. Das heißt, ich kann mir ein Regelset erstellen und dieses Regelset wird dann entweder im Ganzen ausgeführt oder gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel einen Syntaxfehler drin habe, würde es dazu führen, dass die Änderung überhaupt nicht ausgeführt wird. Wird alles ausgeführt, also ist alles in Ordnung. Wird sofort alles ausgeführt und das Ganze geht im Gegensatz zu den IP-Tables aufrufen, das Ändern der Regel auch wesentlich schneller. Und ich habe insgesamt, das ist vor allem für komplexe Regelwerke relevant, eine bessere Performance, weil es gibt da einen Bytecode-Interpreter, die ganzen Regeln werden in Bytecode kompiliert. Es gibt einen Bytecode-Interpreter im Kernel und der führt das Ganze aus. Und mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich noch IP-Tables verwende und ein entsprechend modernes Linux-System habe, dass dann im Hintergrund trotzdem das Kernelmodul NF-Tables zum Einsatz kommt, um halt das mit der Performance da auch mit nutzen zu können und das alte Modul perspektivisch aus dem Kernel entfernen zu können. Aber die Vorteile hier oben mit hinzukriegen, lohnt es sich trotzdem auf das neue Tool umzustellen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Es gibt hier diese Grafik auf der Webseite von NFTables, die erklärt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ganz grob gesagt, das Paket kommt hier auf der linken Seite rein, läuft durch verschiedene Schichten durch, landet entweder im Application Layer auf meinem lokalen System. Oder wenn das Ganze ein Router ist, durchläuft es verschiedene Schichten und geht hier drüben wieder raus, also wird weitergeleitet. Das Gleiche passiert mit Paketen, die lokal erzeugt werden. Die durchlaufen auch verschiedene Hooks und verlassen dann hier auf der rechten Seite mein System. Wie ich vorhin schon erwähnte, setzt NFTables an verschiedenen Stellen an, also auf dem IP-Layer, auf dem Bridge-Layer, auf dem ARP-Layer. Was man in den meisten Fällen braucht, ist der IP-Layer, und auf den möchte ich mich jetzt auch beschränken. Deswegen habe ich jetzt den entsprechenden Teil der Grafik jetzt hier nochmal groß gemacht. Und jetzt nehmen wir an, wir haben hier ein Paket, das kommt rein und ist für den lokalen, also es ist an den lokalen Rechner adressiert. Dann gibt es hier verschiedene, in diesem Fall jetzt hier noch in dem IP-Layer 5 verschiedene Hooks. Und das sind die Stellen, an denen wir später eingreifen können und Dinge machen können, also das Paket entweder manipulieren, durchlassen oder ganz verwerfen. Als erstes durchläuft es den Pre-Routing-Hook. Und das wäre die Stelle, wo wir zum Beispiel sagen können, ja, das Paket ist zwar für unseren Rechner bestimmt, aber wir wollen das an einen anderen Rechner weiterleiten. Dann würden wir hier an dieser Stelle, noch bevor der Rechner, also der Linux-Kernel, sich um die Routing-Entscheidung trifft, würden wir an dieser Stelle entscheiden, ja, wir verändern jetzt mal die Ziel-IP-Adresse. Da das vorher passiert, wird es dann entsprechend hier an dieser Stelle anders behandelt. Was kann man damit machen? Das ist einmal Destination NAT, also sagen, kennt man vielleicht auch allgemein unter dem Begriff Portweiterleitung. Pakete, die für den lokalen Rechner bestimmt sind, werden stattdessen weitergeleitet und verlassen dann hier hinten den Rechner wieder. Auch der umgekehrte Fall ist möglich, wenn das Ganze ein Router ist. Pakete, die für andere Rechner gedacht sind, können an dieser Stelle auch nach lokal umgeleitet werden. Das würde man für transparente Proxys verwenden. Und man könnte auch einfach so von Paketen, die weitergeleitet werden, die an ein anderes Ziel umleiten. So, wenn dieser Hook durchlaufen ist, dann wird hier die Entscheidung getroffen, ist das Paket für lokal oder nicht. Ist es für lokal, durchläuft es den Input-Hook. Und dort können wir das Paket entweder durchlassen oder ablehnen. Wenn wir es durchlassen, läuft es an den lokalen Prozess weiter. Ist das Paket nicht für lokal, durchläuft den Forward-Hook. Auch dort können wir wieder eine Filterung vornehmen, also es entweder durchlassen oder ablehnen. Nach dem Forward-Hook durchläuft es den Post-Routing-Hook. Das wäre die richtige Stelle, um Source-NAT zu machen, also sprich die Quell-IP-Adresse zu verändern. Wenn ich zum Beispiel hier auf dieser Seite, also auf der linken Seite, mein lokales Netz mit 192.168er IP-Adressen habe, dann möchte ich hier wahrscheinlich, wenn das Ganze in das Internet geht, meine öffentliche IP-Adresse da dran schreiben an die Pakete. Das wäre dort die richtige Stelle. Ich kann auch Pakete filtern, die lokal erzeugt werden. Dafür gibt es dann den Output-Hook. Auch da habe ich wieder die Möglichkeit, akzeptieren oder wegwerfen, und auch von dem Output-Hook die Pakete durchlaufen anschließend diesen gemeinsamen Post-Routing-Hook. Wenn es dann dort durch ist, verlässt es den Rechner wieder. So, dazu, wie das Ganze organisiert ist. In IP-Tables gibt es verschiedene Tabellen, Ketten und Regeln. Das gleiche haben wir bei NFTables auch, nur mit dem Unterschied, dass ich die Tabellen und die Ketten frei definieren kann, während die bei IP-Tables vorgegeben sind. Es gibt Also es gibt die Tabellen, das sind erstmal Container, um alles weitere, wo dann die ganzen Ketten drin sind. Und eine Tabelle gehört immer zu einer bestimmten Adressfamilie. Adressfamilien können zum Beispiel sein IP für IPv4, IP6 für IPv6 und, das ist bei NFTables neu, INET, das ist zusammengefasst IP und IPv6. Also wenn ich Filter haben möchte, die auf beides matchen, brauche ich eine Tabelle von der INET, in der INET-Adressfamilie. An diesen Tabellen hängen dann die Ketten dran und die Ketten haben einen Typ. Das, was wir jetzt brauchen, das, was man in der Regel braucht und wir dann in den Beispielen brauchen werden, ist Filter und NAT. Also Filter für Ketten, wo die Regeln Pakete verwerfen oder durchlassen und NAT, wo Source oder Destination NAT durchgeführt wird. Und jede Kette hängt an einem Hook. Und das könnten zum Beispiel sein Input, Output, Forward, also die wir hier auf der vorherigen Folie gesehen haben. In diesen Ketten sind jetzt die Regeln drin. Die Regeln bestehen einmal aus der Match-Regel, die besagt, worauf sie zutreffen, und einem Statement. Und das Statement sagt am Ende, was mit dem Paket passieren soll. Also akzeptieren, verwerfen oder zurückweisen. Unterschied ist an der Stelle, beim Verwerfen passiert einfach gar nichts mehr mit dem Paket. Der Absender kriegt keine Antwort. Bei einem Reject kommt zum Beispiel ein Port unreachable zurück, so dass der Absender mitkriegt, was passiert ist. So, wie kann man das Ganze verwenden? Es gibt da das Tool NFT, das steckt in der Regel in dem Paket NFTables. Es sollte bei vielen Distributionen mittlerweile vorinstalliert sein. Wenn nicht, wie ihr auf eurer Lieblingsdistribution das Paket installiert, werdet ihr selber wissen. Zusätzlich braucht man noch einen Linux-Kernel, mindestens Version 3.13. Dann glaube ich mittlerweile bei 6.12 oder sowas angekommen. Also das sollten eigentlich alle Kernel, die irgendwie im Einsatz sind, können. Und wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, können wir jetzt anfangen, damit eine Tabelle anzulegen. Das würde dann funktionieren mit NFT at table. Dann wird die Familie angegeben, jetzt hier im Beispiel INET, also für IP und IP6 zusammen. Und dann geben wir dieser Tabelle einen Namen, in diesem Fall Filter. Und am Anfang ist es aus meiner Sicht ganz günstig, wenn das Ganze nicht zu komplex ist, hier an der Stelle einfach weiterhin die Namen, die IP-Tables schon verwendet, zu verwenden. Wir können dort aber das Ganze komplett frei wählen. Dann kann man sich die Tabellen auch anzeigen lassen, NFT-List-Tables, und es gibt dann wieder genau das aus, was wir gerade angelegt haben, also Table, Inet, Filter. In dieser Tabelle können wir jetzt eine Kette anlegen. Das würde dann mit AddChain, Inet, Filter, also wieder die Tabelle in der Familie, dort drinnen wird die Kette angelegt und die bekommt den Namen Input. Auch dieser Name ist wieder frei wählbar. Ich habe jetzt auch hier in diesem Beispiel mich wieder auf, um das Ganze übersichtlicher zu machen, an den alten Namen orientiert. Man kann für jeden dieser Hooks mehrere Ketten anlegen, die darauf zutreffen. Dann bräuchte man hier aber auch verschiedene Namen. Wenn man in einfachen Beispielen nur eins hat, dann kann man da auch wieder die Namen, die dem Hook entsprechen, verwenden. Und diese Kette hat jetzt einen Typ. Das ist jetzt hier Filter, weil wir wollen Pakete filtern. Und der Hook, wo wir dran gehen, das ist der aus dieser Übersicht hier. Und dieser Hook, den wir jetzt hier angeben, der ist Input. So, jetzt kann man sich auch die Chains wieder anzeigen lassen. mit NFT-List-Chains. Und es gibt da dann hier in dieser verstrukturierten, verschachtelten Form wieder. Und was jetzt hier noch hinzugekommen ist, was wir nicht angegeben haben, ist die Policy. Die ist in dem Fall jetzt Accept, was der Standard ist, also erstmal alles durchlassen. Und wenn wir eine Drop-Policy haben wollten, hätten wir das vorher mit angeben müssen. So, alternativ kann man auch sagen, NFT List Table, Inet Filter, also sich die Filtertabelle anzeigen lassen, würde von der Ausgabe zu dem gleichen Ergebnis führen. Jetzt können wir in dieser Kette, die wir gerade angelegt haben, also Inet Filter Input, darüber wird die Kette adressiert. Dort drinne können wir jetzt eine Regel anlegen. Das Ganze muss auf einer Zeile stehen. Hat jetzt hier nur von der Breite her nicht hingepasst. Deswegen habe ich das jetzt hier umgebrochen. Und dann kommt als erstes, auf welche Pakete sich das beziehen soll. Also in diesem Fall für TCP-Pakete mit dem Destination Port SSH. Und dann zum Schluss, was wir damit machen wollen, wir wollen das Paket akzeptieren. Das wäre dann das Statement. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier wieder anzeigen lassen, ist das das Ergebnis. Und es hat jetzt hier diese Regel mit eingefügt. Mit dem Befehl NFT-List-Ruleset kann man sich auch wirklich alle Regeln, die existieren, auf einmal anzeigen lassen. Die Ausgabe wäre jetzt hier in dem Fall, da wir nur diese eine Tabelle mit der einen Kette und der einen Regel haben, identisch. So, jetzt können wir weitere Regeln anlegen, zum Beispiel mal für SMTP. Weil hier TCP Destination Port SMTP Accept. Und wenn das dann mehr werden, kann man auch sagen, ja, wir möchten da auf mehrere Ports matchen, also in diesem Fall auf Port 80 und Port 443, also HTTP, HTTPS und akzeptieren alles, was hier in diesen geschweiften Klammern drin steht. Wenn man bei dem List Ruleset bei dem NFT ein Minus A mitgibt, kann man sich Handles anzeigen lassen. Die werden dann hinter die Regeln dahinter geschrieben. Und diese Handles braucht man, wenn man Regeln wieder löschen möchte. Also wenn wir jetzt diese Port 25 Regel rausnehmen möchten, wäre das Handle 3. Und es würde dann so funktionieren, dass ich sage NFT Delete Rule Inet Filter Input Handle 3. Und dann sehen wir, hier unten ist die ganze verschwunden. Ist die Regel verschwunden. Die Regeln über das, was sie tun, also über Destination Port 25 Accept rauszuschmeißen, ist als Wunsch hinterlegt. Es steht irgendwie auf der Roadmap von dem NFT-Programm, ist aber aktuell nicht möglich. Also der einzige Weg, Regeln zu löschen, ist, das über die Handles zu machen. Genau, das Ganze, was ich jetzt gerade gezeigt habe, mit Regeln einzeln hinzuzufügen und zu löschen, kann man machen. Von den ganzen Befehlen, die ich bisher gezeigt habe, verwende ich im Normalfall exakt einen. Und das ist das NFT-List-Ruleset, um mir das aktuelle Regelset anzeigen zu lassen. Was ich viel mehr mache, ist, das Ganze in Dateien abzuspeichern. Die haben dann auch diese Form hier. Diese Dateien zu bearbeiten und das Ganze dann einzulesen. Wie kann man die Datei erstellen? Ja, man nimmt dieses NFT-List-Ruleset und leitet es in der Datei um. Wieder lesen, einlesen könnte man das Ganze mit NFT-F. Also dieser Schalter liest eine Datei ein und lädt das und führt alles aus, was da drin steht. Das jetzt aber so machen, wie ich es geschrieben habe, haben wir ein Problem. Jetzt haben wir die ganzen Regeln nämlich alle zweimal drin stehen. Das heißt, wir müssen da noch eine Anpassung vornehmen, bevor bevor die, was wir da davor schreiben, und das wäre jetzt in diesem Fall Flush All Set. Also erstmal alles löschen, was vorhanden ist, und dann den Zustand herstellen, den ich haben möchte, das so drinne stehen haben, und NFT-F auf die Datei ausführen, ist der Endzustand dann wirklich so, wie es hier da steht. Jetzt kann man noch was weiteres machen. Man kann diesen Shebang nutzen, bekannt auch von Bash-Skripten, und dort sagen, ja, diese Datei, wenn sie ausgeführt wird, soll als Shell User sbin NFT-F verwenden. Und wenn wir die Datei anschließend ausführbar machen mit chmod-x, dann können wir sie mit NFTable, mit ./NFTables auch ausführen. Und ja, auf diese Art und Weise laden. Zumindest auf Debian-System, bei anderen Distributionen bin ich mir jetzt nicht sicher, kann man diese Datei auch nach etc/nftables.conf verschieben und mit systemctl enable nftables den entsprechenden Service anschalten, dann wird die Datei beim Systemstart automatisch geladen.
Ist ja ein Liebling. In dem Fall bin ich auch möglich.
Ja. Jetzt möchte ich zu dem ersten Beispiel kommen, nämlich einen Webserver abzusichern. Wir fangen an mit dem, was ich gerade erklärt habe. Also die Regeln erstmal alle löschen und dann eine Tabelle anlegen und in dieser Tabelle eine Kette anlegen. Also das Ganze jetzt über eine Datei konfiguriert. Es soll eine Filtertabelle werden und sie soll für IPv4 und IPv6 zutreffen. Und die Chain so ist Input, das heißt, wir kümmern uns um eingehenden Traffic. Dann sagen wir, Typ ist Filter, der Hook ist Input. Und dann sagen wir als Policy, die Policy ist Drop, also alles, was wir nicht explizit erlauben, soll anschließend verworfen werden. Da wir jetzt alles verworfen haben, müssen wir jetzt ein paar Dinge zwingend erlauben. Das erste ist, wir sollten Traffic, der auf dem Loopback-Interface, also Input-Interface ist das IFF, eingeht auf LO. Das ist das Loopback-Interface. Also alles, was von Localhost kommt, das möchten wir erstmal akzeptieren. Weil ansonsten funktionieren Programme, die lokal mit sich selber, mit dem gleichen Host kommunizieren, überhaupt nicht mehr. Und wir möchten alles, was die Antworten auf Verbindungen sind, die wir nach ausgehend erlaubt haben, möchten wir auch erlauben. Das CT steht für Connection Tracking. Und da gibt es dann verschiedene States. Die wichtigsten sind New für neue Pakete, Established für Pakete, die zu einer vorhandenen Verbindung gehören, und Related, das ist für sowas wie FTP, was verschiedene Ports verwendet. Und die zugehörigen Ports kriegen dann das Related. Diese beiden sollen akzeptiert werden. Also wenn wir ausgehend eine Verbindung aufbauen, sollen die Antwortpakete durchgehen. Das kümmert sich das Connection Tracking drum. Und das ist eigentlich das, was man bei eingehenden Regeln immer haben möchte, wenn man die Policy Drop hat. Warum geht das jetzt nicht da? So, jetzt können wir mit den Regeln anfangen, die eigentliche Dinge erlauben. Jetzt in diesem Beispiel mal, wir wollen, dass wir die Maschine anpingen können, um zu prüfen, ob sie erreichbar ist. Dann wäre das Protokoll, was wir hier vorne angeben, oder das Modul, ICMP. Und wir sagen, von ICMP möchten wir den Typ Echo Request darauf matchen, und wir wollen das Ganze akzeptieren. Das Gleiche sollten wir dann auch nochmal für ICMPv6 tun. Während man das mit dem Echo-Request weglassen könnte in beiden Fällen, braucht man die anderen drei, die hier noch stehen, die gehören zum NIBOR-Discovery-Protokoll, die braucht man auch wieder zwingend, dass man die zulässt, weil das ist das IPv6-Äquivalent zum ARP. Wenn man das nicht durchlässt, funktioniert IPv6 anschließend gar nicht. Also das ist auch noch so ein Part, den man zwingend braucht. Und jetzt können wir uns, nachdem wir die allgemeinen Dinge gemacht haben, um unsere Dienste kümmern. Für den SSH-Dienst könnte man es, habe ich ja vorhin schon mal so gezeigt, mit TCP Destination Port SSH matchen und wieder auf Accept gehen. Auch das habe ich vorhin schon gezeigt mit zwei Ports, also HTTP und HTTPS akzeptieren. Jetzt kann man auch sagen, unser Monitoring-System, in diesem Fall ein Nagios, das soll mit diesem Host NRPE sprechen können, aber bitteschön nur das eine Monitoring-System. Das heißt, ich sage jetzt hier die IP, und zwar die Quell-IP, also Source-Adre, die hier angelistet ist, die darf auf dem TCP-Port 5556 oder 5666 mit dem System reden. Alle anderen dürfen das nicht, weil dann trifft er wieder unsere Drop-Policy zu. Auch das Gleiche kann man jetzt nochmal für IPv6 machen. In dem Fall, da wir hier die IP-Adressen angeben müssen, kann man das nicht zusammenfassen. Dagegen diese Regeln hier oben mit dem TCP-Destination-Port, die treffen sowohl für IP als auch auf IPv6 zu. Wenn wir jetzt nach der Source-Adresse filtern, müsste man das jeweils getrennt angeben. Und dann jetzt hier nochmal eine Reject-Regel. Wir sagen, alles, was auf den UDP-Ports, auf diesen 33.000er UDP-Ports ankommt, das wollen wir zurückweisen. Das würde jetzt in diesem Fall dafür sorgen, dass Traceroute funktionieren würde. Weil das, ja. Die Frage war, ob ich umkonfigurieren kann, dass SSH22 ist. Ich kann dort auch einfach die Portnummern eintragen. Also ich kann dort einfach die Zahlen hinschreiben. Ansonsten kommen die Übersetzung der Nummern kommt aus der Datei etc services. No. Damit wäre ich mit dem Webserver-Beispiel durch. Hab das jetzt hier auch nochmal im Ganzen aufgelistet. Ja, kann man vermutlich nicht lesen, könnte man sich dann aber hinterher nochmal in den Folien anschauen. Dann als zweites Beispiel eine Netzwerk-Firewall mit drei Netzwerk-Interfaces. ETH0 soll in dem Fall das externe Interface sein, ETH1 mein internes Interface und ETH2 eine angenommene DMZ mit diesen und die beiden internen und Netze, also das interne Netz und die DMZ, haben die hier angegebenen IP-Adressen. Wir sind jetzt wie immer noch in der Tabelle Inet-Filter. Und auch wieder im Chain Input, weil auch unsere Firewall muss ja irgendwie erreichbar sein. Und das Ganze sieht jetzt wieder genauso aus, wie wir es gerade eben schon hatten. Also die Policy ist Drop, wir lassen Localhost und bestehende Verbindungen zu. Auch das hatten wir gerade eben schon, ICMPv6 wollen wir zulassen. Und hier kommt jetzt noch eins dazu, nämlich die Anfragen für wer ist ein Router, müssen wir jetzt hier zulassen, weil wir sind ja der Router und sollten dann da entsprechend mit dem Router-Advertisement antworten. Ähm, Jetzt sagen wir eingehenden Traffic aus dem externen Netz, das war ja, ist ja ETH0, also der Name des Interfaces wird hier wieder mit das I, das erste I ist für eingehend, also Input Interface. ETH0, das wollen wir verwerfen. Von draußen soll bitte niemand mit der Firewall reden dürfen. Alle anderen, die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. Alle anderen dürfen, weil diese angenommene Firewall gleichzeitig der DNS-Server ist, dürfen auf dem Port 53 abgekürzt oder ausgeschrieben Domain mit dem System reden, und zwar UDP und TCP. Und wenn es von dem Interface ETH1 kommt, ist zusätzlich noch SSH erlaubt. Jetzt kommen wir zur Forward Chain, also Pakete, die nicht für das System selbst bestimmt sind, sondern weitergeleitet werden sollen. Und das meiste davon kennen wir immer noch. Also die Chain hat sich jetzt hier geändert, aber ansonsten immer noch die Policy Drop und bestehende Verbindungen sollen zugelassen werden. Das können wir hier sagen, unser internes Netz, also Interface ETH1, darf sowohl ins Internet als auch in die DMZ, und die DMZ darf nur ins Internet, aber nicht ins lokale Netz. Für Traffic aus dem Internet haben wir an dieser Stelle noch keine Entscheidung getroffen, die könnten wir jetzt später noch vornehmen. Und das können wir jetzt hier an der Stelle zum Beispiel ein bisschen selektiver machen, das müsste jetzt auch wieder eine lange Zeile sein. Wir sagen, das eingehende Interface IF nehmen ist ETH0, das ausgehende Interface ist ETH2. Für eine bestimmte Zieladresse, die sich in diesem Netz befindet, erlauben wir ausschließlich die Ports für HTTP und HTTPS. Das Gleiche wäre dann auch nochmal mit IPv6 möglich. Hier auch wieder mit der entsprechenden Ziel-IP-Adresse und die Ports. So, jetzt können wir noch sagen, ja, von intern nach extern soll zum Beispiel niemand E-Mails einfach so verschicken dürfen, damit wir keine Bots bei uns irgendwie E-Mails verschicken können. Sagen wir hier, ja, wir möchten das explizit rejecten, sprich, wenn es der Benutzer durch eine falsche Einstellung im Mail-Client trotzdem versucht, soll er nicht erst in den Timeout laufen, sondern unmittelbar eine Nachricht bekommen, dass das zurückgewiesen wurde. Hier auch wieder die Interfaces angeben und den Port und anschließend die Reject-Mail. Wichtig ist hier an der Stelle die Reihenfolge. Das Ganze muss dann natürlich passieren, bevor wir den gesamten Traffic von intern nach extern erlauben, weil wird, wie habt ihr vorhin schon gesagt, von oben nach unten abgearbeitet. Die trifft dann zuerst, bevor die nächste zutrifft. Jetzt sagen, ein System hier drin ist unser Mail-Server. Da wollen wir aber, dass der E-Mails nach draußen schicken kann. Dann müssen wir das auch wieder davor schreiben. Also vor unserer Reject-Mail für alle. Aber können wir hier davor eine definieren, wo wir das Ganze erlauben. So, das war jetzt erstmal der Filterteil. Jetzt wollen wir noch, weil wir IPv4 noch im Einsatz haben, müssen wir uns vermutlich mit der Thematik NAT auseinandersetzen. Das würde jetzt in der Tabelle NAT passieren. In dem Fall auch in der Tabelle IP-NAT, nicht INET-NAT, weil es soll nur für IPv4 zutreffen. Und hier legen wir eine Kette Pre-Routing an. Der Name wäre auch wieder frei wählbar. Wichtig ist hier an der Stelle der Typ NAT und der Hook Pre-Routing. Die Priorität muss hier dann minus 100 sein. Das geht aus der
Kannst du bitte noch mal eine Folie zurückgehen, wo du die SNTP-Regeln drin hattest? Genau. Du hattest gemeint, dass der ja top-down arbeitet. Daher hatte ich das eigentlich so gedacht, dass man die Regeln nach dem Reject schreibt, um dann im Prinzip erstmal alles zu verwerfen und dann einzeln wieder auszuhebeln.
Nee, die zuerst zutrifft, ist die, also die erste, die zutrifft, die gilt. Also das heißt, der einzelne Host darf, dann darf keiner mehr auf SMTP und alles weitere, was von innen nach außen geht, ist erlaubt.
Also im Prinzip zuerst zulassen und dann rejecten, grundsätzlich so als Idee.
Na, außer du willst spezielle, also wenn du spezielle Dinge rejecten willst, wie jetzt hier in dem Fall SMTP, dann zuerst das.
Alles klar, also zuerst dann sozusagen erst spezifisch und dann halt alles.
Ja, erst, genau, das im Wesentlichen erst spezifisch, dann das Allgemeinere und dann gibt es als letztes die Policy.
Alles klar, danke.
Ich wollte noch mal zu der, ganz weit weg, zu den Hooks. Genau, hier stehen jetzt die ganzen Zahlen, also die Prioritäten, es wird halt einfach der Reihe nach, vom niedrigsten zum höchsten. Und diese Chains hier, die haben, also die Input, Output, Forward, die haben im Normalfall die 0 und Destination NAT hat die minus 100, Source NAT die plus 100. So. Deswegen haben wir jetzt hier die minus 100. Und hier sagen wir jetzt, die Policy ist jetzt hier in dem Fall Accept, weil es läuft ja anschließend noch durch die Filterregel durch. Ich würde die Fragen mal ans Ende stellen wollen, die restlichen, die noch da sind. Hier erstmal durchkomme. Und zwar sage ich jetzt hier in dieser Regel, was das Input-Interface ETH 0 hat und den Destination-Port 80 oder 443 und für lokal bestimmt ist. Da machen wir eine Port-Weiterleitung, also ein Destination-NAT. Die Ziel-IP-Adresse wird umgeschrieben auf die Adresse, die hier steht, was dann unser Webserver ist, der unter der Adresse des Routers, also unter der öffentlichen Adresse des Routers, weil in dem Beispiel angenommen einzigen öffentlichen IP-Adresse erreichbar ist. Das würde dann, also wir ändern jetzt hier die Ziel-IP-Adresse, es wird umgeschrieben, danach erfolgt die Routing-Entscheidung, es ist nicht mehr für den lokalen Host und wird dann entsprechend durch die Filterregel, und dort hatten wir ja vor uns auch schon mal drin, dass genau für diese IP-Adresse das Ganze zugelassen wird. Jetzt müssen wir uns noch um das NAT von dem ausgehenden Traffic kümmern. Das heißt, alles, was von den beiden internen Netzen kommt hier und ins Internet geht, das soll die IP-Adresse des Routers bekommen. Das passiert jetzt in dem Fall in dem Hook Post-Routing. Der hat die Priorität 100 und der Typ der Kette ist wieder NAT. Die Tabelle ist entsprechend wieder nach dem Typ benannt, die Kette nach dem Hook. Und hier können wir dann sagen, was auf ETH 0 rausgeht. Ich kann in der Post-Routing-Kette leider nicht auf das Input-Interface zugreifen. Deswegen muss ich dann das restliche Filtern nicht über IF nehmen machen, sondern kann hier nur die Source-IP-Adressen verwenden und sagt dann mit Masquerade, es soll alles auf die lokale IP-Adresse des Interfaces, wo es rausgeht, also in dem Fall auf der von ETH 0 rausgehen, auf diese umgeschrieben werden, sodass entsprechende Antworten an den Router zurückgehen würden. Fünf? Genau, damit wäre ich mit dem Firewall-Beispiel durch und hätte jetzt als letztes Beispiel noch IP-Adressen blocken, die uns irgendwie Ärger machen, da einfach zu sagen, ja, könnte dann, ich könnte das dann über irgendwelche Logs rauskriegen. Also es ist im Wesentlichen auch das, was Fail-to-Ban macht. Irgendwie über Logs rauskriegen, ja, da versucht jemand gerade mein System irgendwelche Passwörter zu brute-forcen. Diese Erkennung ist nicht Bestandteil von NF-Tables, aber die Art, wie ich es dann blockieren könnte, jetzt hier an dem Beispiel noch zeigen. Ich lege jetzt hier eine neue Tabelle Prefilter an, indem wir Beispiel jetzt mal nur für IP und ich erstelle dort ein Set und dieses Set nenne ich Blocklist und das soll vom Typ haben IPv4 Adre. Also ein Set ist eine Menge von IP-Adressen, ist jetzt hier am Anfang leer und kann diese IP-Adressen aufnehmen, die kann ich dann später dort hinzufügen und mit denen kann ich dann anschließend etwas machen. Und in dieser Tabelle lege ich jetzt wieder eine Chain-Input an. Die Tabelle, der Name unterscheidet sich jetzt übrigens von dem vorherigen, ich habe die jetzt hier Prefilter genannt, soll unabhängig davon sein und ich sorge hier mit der Priorität -1, dass es vor den allgemeinen Ketten ausgeführt wird. Also bevor irgendwelche von den anderen Regeln zutreffen, mache ich hier schon mal eine Vorfilterung. Hier ist die Policy wieder accept, was aber nicht heißt, dass es dann nicht in der nachfolgenden Kette immer noch gedroppt werden kann. Also jede Kette arbeitet da für sich. Was allerdings in einer gedroppt wurde, kann in den nachfolgenden dann nicht mehr akzeptiert werden. Wenn es weg ist, ist es weg, aber wenn es akzeptiert wird, kann ich es dann später noch andersweitig bearbeiten. Ich hänge mich wieder an den Hook Input und der Typ ist wieder Filter und ich sage dann einfach nur noch, wenn meine Quell-IP-Adresse in dem Set Blocklist vorkommt, dann möchte ich hier einen Reject machen. Jetzt müssen wir dort noch Adressen reinbekommen und das würde dann passieren mit dem Befehl NFT add element IP Prefilter, das ist wieder meine Tabelle. Dann in der Tabelle der Name des Sets, also Blocklist und dort dann in den geschweiften Klammern die IP-Adresse, die ich hinzufügen möchte. So, und das Ganze kann ich mir dann auch ausgeben lassen und das würde dann wie hier abgebildet aussehen. Gut, damit wäre ich durch und jetzt dürftet ihr eure Fragen stellen.
Okay, dann erstmal vielen Dank. Ich gehe rum. Ich glaube mal einfach anfangen bei der einen Frage, die vorhin kurz warten musste.
Meine erste Frage ist, bei den Prioritäten, welche Maximalwerte kann ich da eingeben?
Ich weiß es nicht.
Ja, müsste ja ein Integer oder irgendwas sein. Oder also, Float.
Also auf alle Fälle, da die hier mit drinne stehen, also von minus 400 bis plus 400 wird auf alle Fälle gehen. Es müsste auch noch ein bisschen, aber ich weiß es nicht.
Okay. Und das Zweite ist, bei den Prefiltern würde mich interessieren, ob ich mit DNS-Namen arbeiten kann, damit ich zum Beispiel ein Set von IP-Adressen dort reinschmeißen kann. Weil sonst müsste ich die ja dann alle manuell auflösen oder mir Listen aus dem Internet laden.
Nein, eigentlich ist schon eher dafür gedacht, da irgendwie eine Autoerkennung zu haben. Also wenn DNS-Namen funktionieren, dann werden die in dem Moment aufgelöst, wo ich es da reinschmeiße. In der Liste stehen dann aber immer IP-Adressen drin.
Okay, also das wird auch nicht
dynamisch. Die würden dann in dem Moment aufgelöst, wo ich es anlege, ja. Dann aber später nicht mehr geändert.
Alles klar, okay, danke.
Eine kurze Anmerkung, wenn man NFTables zusammen mit Docker benutzt, empfiehlt sich dieses Flush-Rule-Set anstelle dahin zu schreiben Flush-Rule-Set-Inet, weil Docker benutzt immer noch IP-Tables oder IP6-Tables, um seine Regeln zu schreiben. Das heißt, man setzt nur Inet zurück und wenn man nur Inet benutzt, ist das sehr praktisch, weil man macht das Docker-Zeug nicht kaputt.
Ja, Docker und NFTables ist so eine Sache.
Du hattest Masquerade verwendet für das SNAT. Kann man da auch direkt SNAT, weil früher war die Unterscheidung Masquerade geht verloren, wenn das Interface down geht oder irgend sowas.
Also Snat gibt es auch. Ich habe es ja in dem Beispiel Masquerade verwendet, weil ansonsten müsste man ja wissen, was die eigene IP-Adresse ist. Das weiß man nicht unbedingt, wenn die auch nochmal irgendwie per DHCP kommt oder sowas.
Noch ein kleiner Hinweis für die IP-Tables-Umsteiger. Es gibt ein sehr schönes Tool, mit dem man einfach die IP-Tables-Daten nehmen kann und in NF umschreiben kann. Die sollte man sich danach nochmal genau anschauen, weil da kann man jetzt viele coole Vereinfachungen machen. Aber so erstmal so schnell und dann hat man schon mal was, ist das ein ganz guter Hinweis, wenn man nicht irgendwelche Spezialsachen hat.
Ja.
Also Connection Limitation zum Beispiel kann ich sagen, das funktioniert nicht, das kriegt er nicht hin. Aber sonst viele Sachen kann man damit schon mal so eine einfache Firewall einfach mal umtragen und dann kann man anfangen, ein bisschen aufzuräumen.
Man hat dann aber zum Beispiel die ganzen IP und IP6-Regeln alle doppelt, also sowas. Man sollte es da nochmal von Hand.
Mich würde interessieren, wie weit kann man Parameter oder sowas benutzen? Du hast jetzt die IP-Adresse mal von Hand angegeben. Ich habe jetzt ein kleines Netzwerk mit 35 Netzen und 450 Kisten. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das würde ich gerne irgendwo in den Header schreiben oder was
ist das? Ja, man könnte mit den Sets arbeiten. Die
IP-Adressen nicht immer und immer wieder verwenden muss.
Also man könnte halt mit den Sets arbeiten und ansonsten hat man die. Ist das Ganze ja sowieso eine Datei, die irgendwie aus dem Config-Management oder so kommen kann. Ich glaube, es gibt irgendeine Art von Referenzen, aber ich habe es noch nicht gebraucht und kann es an der Stelle nicht sagen.
Nochmal zur ersten Frage, die zwischendurch kam. Wenn jetzt mehr Regeln sich im Anwendungsbereich überlappen und widersprechen, gilt jetzt die oberste, gilt die unterste, gilt die mit der höheren Priorität, gilt die speziellste?
Es gilt zuerst die, also da die Ketten nacheinander abgearbeitet. Ja, also innerhalb von der Kette gilt die als erstes kommt. Und ansonsten, wenn ich mehrere Ketten habe, kann jede Kette sagen, einen Drop machen. Und akzeptiert wird es nur, wenn alle Ketten sagen, dass es akzeptiert wird.
Also innerhalb der Kette gelten sie von unten nach oben?
Nee, von oben nach unten. Also die zuerst zutrifft, von oben nach unten. Die als erstes zutrifft, ist die... Also wenn eine zutrifft, wird danach nichts mehr ausgewertet.
Okay, danke.
Und dem Beispiel, ich als erstes zutrifft?
Ich hab... Nee, die Policy geht tatsächlich als letztes dann. Ich würde aber als erstes geschrieben, ja, an der Stelle ist tatsächlich verwirrend.
Du hattest in den Beispielen fast immer die Policy auf einer eigenen Zeile. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das irgendwie Teil des Hooks war, der Hook-Regel. Also, dass man, wenn man die Policy ändern wollte, im Prinzip nochmal den Hook anlegen musste mit der geänderten Policy dann drin. Kann man jetzt einfach sagen, Delete...
Wie man es jetzt direkt ändern kann im bestehenden System, kann ich nicht sagen, weil ich es eigentlich immer in Dateien schreibe und die Dateien im Ganzen neu lade.
Okay.
Das, was ich jetzt hier geschrieben habe in den Beispielen, dass es auf der neuen Zeile steht, funktioniert auf alle Fälle. Man kann es aber auch dahinter schreiben. Ich habe nur hier auf den Folien nach rechts nicht allzu viel Platz. Also in dem Beispiel wahrscheinlich.
Ich hatte halt in Erinnerung, dass es wirklich mit auf diese Type, also die Hook-Zeile dazu muss. Und das hat mich jetzt
etwas überrascht. In der Regel hat man es dahinter stehen. Ich habe es aus Platzgründen jetzt drunter stehen. Es funktioniert aber so.
Okay.
Ich habe eine Frage zum Schreiben der Regeln. Gibt es in NFTables irgendeinen Mechanismus, um zu tracen, wenn ein Netzwerkpaket durch die Chains und so durchgeht, welche Regeln da angewendet werden auf dem Paket? Also prinzipiell zum Debuggen?
Ich würde sagen, es gibt Möglichkeiten. Ich kann sie jetzt auswendig nicht sagen.
Ah, okay.
Ich würde an der Stelle dann auf die Doku verweisen. Ich habe die auch hier mit in den Folien ganz ans Ende gepackt. Hoch.
Ich habe mehrmals eigentlich Bridges gesehen, Hooks für Bridges gesehen. Warum gibt es eigentlich, was ist Besonderes für Bridges, Interfaces? Also Bridges, es gab auf die Diagramme. Ja, was ist Besonderes über Bridges?
Ich habe das jetzt hier extra mal rausgelassen, weil ich habe selber tatsächlich auch nur mit dem IP und manchmal mit dem ARP zu tun gehabt. Ich kann es nicht sagen.
Noch eine.
Also es ist auch bei IP-Tables schon besonders, weil da gibt es das EB-Tables. Ich habe aber auch damit nichts zu tun gehabt.
Okay. Noch eine Frage eigentlich. Die Fehlermeldungen sind so abscheulich für Hand-of-Tables. Es ist fast unmöglich, es zu nutzen. So die Fehlermeldungen.
Die was?
Fehlermeldungen, Fehlermessages.
Ach so.
So. Was kann man eigentlich?
Ich habe damit keine Probleme gehabt.
Danke.
Du hast gesagt, dass die erste Regel, die matcht, dass danach dann keine Regeln mehr ausgewertet werden.
Ja.
Ist das dann mit dem Lock? Weil doch zum Beispiel bei IP-Tables war es früher immer üblich, dass man erst eine Zeile mit Lock und dann eine Zeile mit Drop zum Beispiel hatte. Ja. Wie macht man das dann?
Das müsste man dann auch wieder genauso machen.
Aber wenn dann die Lock-Zeile matcht und dann die Drop-Zeile nicht mehr, dann... Du hast gesagt, es matcht immer nur eine.
Ja, jetzt auf dieses Deny, um das Ganze einfach zu halten, habe ich halt jetzt hier nur das Deny und das, also das Accept und das Drop und das so, mal das Reject also beachten. Also, aber ansonsten ist das ja bei IT-Tables auch schon genauso. Das, was als erstes, matcht. Also wenn ich wenn ich was Spezielles in den Accept habe, wird danach dann nichts mehr ausgewertet. Okay. Und ja, müsste genauso sein.
Gibt es irgendein Tool, was das vereinfacht, wo ich jetzt sagen kann, okay, eine GUI oder was, wo ich das reinschreiben kann und mir das Ding dann das als Config ausgibt? So wie bei der UFW zum Beispiel?
Kommt der UFW nicht damit mit NF-Tables als Backend mittlerweile klar? Keine ich würde Ahnung. Sagen, ja. Ich würde sagen, sowohl UFW als auch Firewall, die NFT als Backend verwenden. Was es nicht tut, ist Shorewall. Da gibt es auch irgendwie keine Pläne, das zu migrieren, weil es irgendwie so hart vercodet ist, dass es wohl nicht geht. Aber die anderen beiden müssen... Firewall, die und UFW müssten es eigentlich... NF-Tables als Backend verwenden.
Okay, noch irgendwo eine Frage? Oder sieht nicht so aus, dann sind wir fertig. Vielen Dank.